Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute habe ich wieder einen dieser Gäste, deren Lebenslauf ich liebe, vom in Anführungszeichen einfachen Sicherheitsmitarbeiter bis zum internationalen Sicherheitsberater. Hallo und herzlich willkommen, Felix Timtschenko.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. So, erzählen Sie mal ein bisschen was zu Ihrer Person, so Ihren Werdegang, was ich jetzt gerade ganz kurz geschildert habe.
Also, was das Thema Sicherheit anbelangt, habe ich wirklich so ganz, ganz einfach angefangen. Ich habe schon als Schüler, Student angefangen, in der Security-Branche zu arbeiten, hauptsächlich bei Veranstaltungen. Also Konzerte, Fußball, alles diese klassischen Dinge, die da waren. Dann habe ich festgestellt, dass mein Studium ich habe mittlere neuere Geschichte studiert. Ich fand es so semi-spannend, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Fand aber den Sicherheitsbereich sehr interessant. Nur dachte ich mir, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang, ich habe jetzt Abi gemacht irgendwie und ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang wirklich durch die Welt fahren und dann mit irgendwelchen Bands und das irgendwie erschien mir das nicht als das Passende. Und deswegen hatte ich mich beworben für den Personenschutz. Und das fand ich natürlich als so 20-Jähriger, fand ich das ja mega spannend, im Personenschutz zu arbeiten. Deswegen bin ich dann, habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Siemens AG in München. Es war eine super, super spannende Ausbildung. Bin dann in den Personenschutz gekommen für den Siemens-Vorstand und habe dann relativ schnell festgestellt, dass die Ausbildung zwar sehr interessant ist, aber der Job an sich natürlich auch viel mit Warten, mit Geduld, mit so Warten drauf, dass nichts passiert, habe ich mal die Beschreibung gelesen. Und das stimmte auch. Und dann hatte ich das große Glück gehabt, den damaligen Leiter Unternehmenssicherheit der Siemens AG kennenzulernen. Und er hatte mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte zu wechseln. Er hat gesagt, naja, aber ich habe nur Personenschutz gemacht in meinem Leben. Hat er gesagt, ja, das Learning by Doing ist ein großer Teil. Und dann wollte ich aber unbedingt noch Sicherheitsmanagement studieren. Sicherheitsmanagement gab es damals nur einen einzigen Studiengang und der war in Kiel-Altenholz. Dann habe ich Sicherheitsmanagement studiert, habe für Siemens gearbeitet in verschiedenen Bereichen, also Veranstaltungsschutz, also wie zum Beispiel Notfallplanung der Siemens AG, der Hauptversammlung habe ich mitgemacht oder auch Projekte irgendwo mit begleitet im Irak oder auch in Russland und bin dann nach einigen Jahren, dann 2007, hat mich der Ruf ereilt, aus Hamburg zum Remzma-Konzern zu wechseln. Der ist Imperial Tobacco, heißt jetzt Imperial Brands und ist aber in Deutschland mehr bekannt als Remzma, ist aber irgendwann von den Engländern gekauft worden, 2003, 2004 muss es gewesen sein. Deswegen also Imperial Brands. Und habe dann dort sukzessive das Thema Reisesicherheit aufgebaut. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das war, weil der Konzern ist mit 36.000 Mitarbeitern und der ist überall auf der Welt unterwegs. Also wirklich die Tabakeinkäufer müssen irgendwo hin nach Afrika und nach Asien. Da gibt es verschiedenste Projekte irgendwo in Afrika und hat Fabriken dann in der Ukraine, Kirgisistan und so weiter. Und da kam mir, da ich die Sprache spreche, auch ganz gut zugute und habe dann noch den Bereich Osteuropa und Zentralasien übernommen. Und so habe ich da bis 2018 habe ich da gearbeitet und habe dann beschlossen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, mal was völlig anderes zu machen. So, habe ich dann selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet, bin jetzt selber als Berater unterwegs und mit der Fachwerkstatt Sicherheit, die Firma, bieten wir Workshops an, Seminare, Szenarien-Workshops, diese Art. Also ja, Leben so ein bisschen umgekrempelt dann. Ja.
Okay, gut. Ja, Stichwort Krisenmanagement, das ist ja dann mehr so eine globale Geschichte oder geht es jetzt auch um so Krisen, wie wir es jetzt ja aktuell hier in Deutschland diese Corona-Geschichte haben?
Ja, also die Krisen, die ich natürlich im Laufe der letzten Jahre mitgemacht habe, also auch, das sind ja hauptsächlich so punktuelle Krisen. Ja, also das heißt, da ist mal ein ganzer Container verschwunden, also so etwas größere. Da müssen Mitarbeiter evakuiert werden irgendwoher aus Kirgisistan, der Ukraine, der Elfenbeinküste. Also das sind ja immer so wirklich punktuelle Sachen, die man da hat. Diese Art, diese Pandemie, also wo man sagt, okay, das betrifft jetzt wirklich nahezu die ganze Welt, das hat man natürlich selten. Ich bin trotzdem der Meinung, dass vieles aus dem Krisenmanagement, egal ob es punktuell ist, für Unternehmen oder auch für Privatpersonen, auch jetzt ganz klar Anwendung findet oder finden sollte.
Ja. Könnte.
Ja. Könnte, ja. Krisenkommunikation wäre da so ein Stichwort, ja, was ich so ein bisschen vermisse, muss ich sagen.
Ja, auch dass halt in Anführungszeichen sich jeder, ob Beruf oder nicht Berufen, jetzt zum Thema äußern kann und da irgendwelche Ängste schürt oder wir haben das, finde ich, auch ein bisschen unglücklich in der momentigen Situation. Aber ich frage mich, wie man das ändern könnte, weil jetzt haben wir die Pressefreiheit einschränken, wäre wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
Ja, also Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu denen, die mit der Krisenkommunikation der Regierung oder auch der Länder ein bisschen hadern. Ja, also ich will nicht sagen, dass sie alles falsch machen. Ich bin auch per se kein Schwarzmaler. Das ist, liegt nicht so in meinem Naturell. Aber ich muss schon sagen, dieses Zerklüftete, dieses Föderalistische ist in diesem Fall eindeutig nicht hilfreich. Also das ist, und da können die natürlich viel sagen zum Thema Korridor und dass die Maßnahmen soweit abgestimmt sind. Ich bin ja auch noch normaler Bürger, ich bin ja nicht die ganze Zeit Krisenmanager in meinem Kopf, ich bin auch normaler Bürger und habe ja auch eine Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung ist eine, dass sich die Länder in die eine oder andere Richtung versuchen zu überbieten und da keine einheitliche Kommunikation stattfindet. Und das sage ich auch jedem Unternehmen, also wenn sie in einer Krise sind, das ist absolut wichtig, den Fokus dahin zu lenken, wo die Lösung ist. Also wenn ich sage, das Problem ist nicht der rosa Elefant, dann denkt jeder, das Problem ist der rosa Elefant. Wenn ich sage, die Lösung ist der blaue Flamingo, dann denkt jeder, die Lösung ist der blaue Flamingo und denkt nicht mehr an den rosa Elefanten. Diese Kleinigkeiten, die vermisse ich schon ganz klar. In jedem Unternehmen würde man die Krisenkommunikationsabteilung schon deutlich rügen, sage ich jetzt mal, wenn sie so auch zum Teil ja auch ambivalent kommunizieren würde zu einer Krise.
Ja, also vielleicht nochmal als Hintergrund, Stichwort Föderalismus. Heißt ja, dass in Deutschland eben 16 Bundesländer, jedes Bundesland kann jetzt im Bereich Gesundheit in Anführungszeichen machen, was es will. Und ich habe jetzt heute früh gerade eine schöne Mail bekommen. Gestern eine und heute eine. In Bayern ist es jetzt so, dass diese in Anführungszeichen Kundenstopper vor den Supermärkten müssen 34a haben. Und in Baden-Württemberg müssen sie es ausdrücklich nicht haben. Ja, und da frage ich mich, irgendwas läuft da völlig schief und wie Sie sagen, da sollen wir sich nach der Krise mal Gedanken machen, ob genau solche Geschichten wirklich weiterhin föderal, also von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt werden sollten oder man da wirklich sagt, man macht jetzt hier eine bundeseinheitliche Lösung, Hü oder Hot, weil so blickt ja wirklich keiner mehr durch.
So ist es, was ich ja schon seit längerer Zeit kritisiere, sind ja nicht nur die verschiedenen Polizeigesetze, die es gibt, sondern zum Beispiel auch die verschiedenen Lehrpläne, das verschiedene Abitur, die verschiedenen Ausbildungen. Also das halte ich ja schon für äußerst schwierig, um es mal so zu sagen. Aber wenn wir jetzt noch sagen, dass die Sicherheitsdienste zum Beispiel, wenn sie wirklich sicherheitsdienstliche Aufgaben zu erfüllen haben, also nicht nur jemand, der den, ich sage jetzt mal salopp, ja, ein Mitarbeiter des Supermarkts, der nur den Einkaufswagen rein oder rausschiebt, sondern wirklich sicherheitliche Aufgaben zum Hausrecht oder so dort auch durchsetzen müssen, dann finde ich es äußerst bedenklich, diese Diskussion darüber zu sagen, na ja, also wir haben jetzt keine Leute und oder wenig Leute oder das lass doch die Ausbildung sein und das kann ja auch hin zum Kunst machen. Ganz ehrlich, mit so einer Art von Einstellung oder von Attitüde könnte man auch sagen, ja, ach, Pflegekräfte müssen ja nicht ausgebildet werden, ach, das ist doch kein Problem, die wechseln ja nur die Bettpfannen. Also das ist jetzt natürlich ein schwieriger Vergleich. Ich will das auch gar nicht vergleichen, um Gottes Willen. Aber es ist schon sehr bedenklich, finde ich, ja. Wenn dann gesagt wird, naja, wir befinden uns in einer Krise, lassen Sie uns doch bitte alles lockern, jeder kann alles machen. Das halte ich für den absolut falschen Weg.
Definitiv. Wir hatten ja vor dem Podcast hier Kontakt per Mail und da haben Sie gesagt, Sie können auch zu einem aus meiner Sicht sehr spannenden Thema was sagen, zum Thema Positionierung in der Sicherheitsbranche. Das ist ja auch ein Punkt, wo sehr viele Leute ein Problem damit haben, die in Anführungszeichen gießkannenmäßig alles machen und auch für nichts stehen. Was können Sie uns denn dazu erzählen?
Ja, das ist ein sehr weites Feld. Ich bin ja nicht der Experte zum Thema Positionierung. Zumindest sehe ich mich gar nicht so als Experte. Bin aber sehr oft zu diesem Thema befragt worden und dieses Thema stößt irgendwie scheinbar auf großes Interesse. Habe auch einen Artikel dazu geschrieben und auch der stieß auf großes Interesse, dass Positionierung offensichtlich etwas Neues ist für viele in der Sicherheitsbranche, nicht alle. Also es gibt Unternehmen in der Sicherheitsbranche, die sind extrem gut positioniert, das muss man sagen. Also die wenn ich die sehe, was die bei LinkedIn posten oder wenn die irgendwo auftreten oder wo der Geschäftsführer irgendwie in Erscheinung tritt, dann weiß ich genau, ach, das sind die Jungs, die machen das Thema Sicherheit von Familien. Ach, das sind die Jungs, die machen, oder Mädels auch, das sind diejenigen, die machen das Thema Evakuierung von Mitarbeitern aus dem Ausland, Auslandssicherheit, sowas. Bei einigen Unternehmen muss ich aber sagen, da klicke ich auf die Homepage, wenn ich das mal gefragt werde, dass ich das mal analysiere oder mal hinterfrage, und ich sehe dort alles. Also es gibt nichts, was dieses Unternehmen nicht anbietet. Also wir fangen beim Objektschutz an, beim Pförtnerdienst, geht dann natürlich locker über Veranstaltungsdienst hinweg zum Personenschutz sowieso. Also Personenschutz macht sowieso jeder. Das ist ja auch gar kein Thema. Und dann geht es dann aber schon auch weiter. Da gibt es Beratung und Sicherheitsberatung und auch die technische Beratung, die technische Umsetzung. Und wenn ich mir dieses Sammelsurium an Dienstleistungen ansehe, dann denke ich mir, also entweder ist es ein gigantisches Unternehmen, also wirklich mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, das kann ja sein, wo es Abteilungen gibt. Ihr seid die Technikabteilung, ihr seid die Krisenmanagementabteilung, ihr seid die andere Abteilung. Meist ist dem aber nicht so. Meist ist es so, dass es nur ein kleines oder mittelständisches, so ein regionales Unternehmen ist, was sich aber verpflichtet fühlt, irgendwie alles Mögliche anzubieten. Und da geht für den Kunden, das ist nur meine Erfahrung, aber da geht für den Kunden die Glaubwürdigkeit verloren, aber auch die Vergleichbarkeit. Also wenn die Firma A alles anbietet und die Firma B auch alles anbietet und ich auch keinen Qualitätsunterschied sehen kann, dann bleibt doch für mich nur der Preis. Dann schaue ich doch als Kunde hin und sage, naja, Firma A bietet alles an, Firma B bietet auch alles an. Qualitativ sehe ich da nichts, also entscheide ich mich für die billigere Firma. Ich glaube, dass das auf Dauer, und das ist ja jetzt schon so, ein vernichtender Preiskampf gibt, eine sozusagen eine Spirale aus Negativität, die sich irgendwie so immer so weiterdreht, so dass am Ende im Endeffekt die Qualität äußerst darunter leidet und dann irgendwann mal gar keine Unterscheidungsmerkmale mehr da sind, außer wenn jemand sagt, ich bin 10 Cent billiger oder ich bin 10 Cent teurer. Ich für meinen Begriff würde Sicherheitsunternehmen raten, radikal Dinge aus dem Portfolio zu schmeißen, wofür ich mir Leute von außen die Expertise einkaufen muss, wo ich nicht profundes Wissen habe, wo ich nicht Experte bin. Also wenn ich Experte bin für Video und technische Umsetzung von Alarmanlagen zum Beispiel, das ist doch hervorragend, das ist doch gut, dann ist dort meine Stärke. Dann ist aber vielleicht meine Stärke nicht Pförtnerdienst und Veranstaltungsschutz. Ja, also sich auf das Kerngeschäft und auf diese Expertise zu konzentrieren, das ist natürlich, würde jetzt alles ausufern, wenn man das alles genauer betrachten würde, aber sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und alles Unnötige, wo ich kein Experte drin bin, rauszuschmeißen. Ja, ich bin letztens für einen Vortrag angefragt worden, für das Thema Datenschutz, weil irgendjemand gelesen hat, ja, Sicherheit, Herr Timchenko, da können Sie doch bestimmt auch was zum Thema Datenschutz sagen. Und da muss ich sagen, also erstens ist es Zeug, das von schlechter Vorbereitung und aber ich habe dann auch gesagt, ich kann mir gerne etwas zum Thema Datenschutz anlesen und dann weiß ich ungefähr ein Hundertstel von dem, was ein Datenschützer weiß. Also es bringt einfach nichts. Ich halte keine Vorträge zu Themen, zu denen ich keine Ahnung habe. Auch bin auch schon mal angefragt worden zur IT-Sicherheit. Ich habe keine Ahnung von IT-Sicherheit. Also rudimentär. Ich kann darüber niemals einen vernünftigen Vortrag halten. Also schmeiße ich das, beziehungsweise nehme ich das gar nicht erst in mein Portfolio auf. Das ist nicht mein Kerngeschäft. Ich habe davon keine Ahnung. Nicht machen. Und das können viele Firmen nicht, weil sie Angst haben, dass ihnen an der einen oder anderen Stelle Aufträge verloren gehen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
Das ist einfach ein Lernprozess, also aus meiner Sicht. Ich musste es auch selber erst lernen. Ich war ja in Anführungszeichen im früheren Leben Rechtsanwalt und habe dann also auch alles angenommen, was es gab. Mietrecht, Erbrecht, Familienrecht, einfach alles. Und ganz klar, man kann nicht auf 37 Gebieten gut sein. Und irgendwann habe ich das dann reduziert und jetzt mache ich praktisch nur noch diese Schulungssachen, weil das einfach mein Ding ist. Und nur wenn mal jemand mich zwingt, anwaltschaftlich was zu machen, dann mache ich es noch. Aber dann halt auch nur in den Bereichen, wo ich mich wirklich noch auskenne. Aber wie Sie sagen, der entscheidende Punkt ist, die Leute haben einfach Angst. Sie würden irgendwas verlieren oder sie gehen dann bankrott. Und ich sehe es genauso wie Sie, in dem Moment, wo ich mich nicht spezialisiere, wo ich mich nicht positioniere, weil ich am Markt auch gar nicht wahrgenommen oder als einer von Hunderten.
Das spiegelt sich doch auch im Preis wieder. Ich habe da so ein witziges Beispiel dazu, ist zum Beispiel ein Arzt. Also wenn ich jetzt, Anwalt geht genauso, aber das Beispiel mit dem Arzt, also ich habe jetzt zum Beispiel extreme Knieschmerzen, ja, und ich stelle fest, okay, also da wird es also eine OP benötigt und irgendwie Frage. Gehe ich zum Allgemeinarzt, also und ich muss die meinetwegen selber bezahlen, die OP. Gehe ich zum Allgemeinarzt, der vor mir 12-mal Schnupfen, Husten, Heiserkeit hatte und frage den, ob er mich operiert oder ob er mir irgendwie weiterhelfen kann? Oder gehe ich zu einem Orthopäden, Chirurgen, wie auch immer? Wiederum bei den Orthopäden und Chirurgen suche ich mir da jemanden aus, der wirklich der jeden Tag irgendwas anderes macht. Also heute macht er mal ein bisschen C-Operation, dann den Rücken, dann irgendwas am Kopf, dann irgendwas anderes. Oder gehe ich zu demjenigen, wo man jetzt sagt, in Deutschland gibt es vielleicht drei, die nur auf Knie spezialisiert sind und die von früh bis abend nichts anderes machen als Knie. Also ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich hoffe, das wird deutlich. Ich bin dann aber auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Also wenn der Allgemeinarzt und der sagt, naja, ich könnte hier so ein bisschen am Knie rumdrücken, Da sage ich, naja, dann zahle ich Ihnen aber auch 12,80 Euro. Der Spezialist am Knie sagt, naja, ich bin die Koryphäe im Bereich Knie. Ich könnte das operieren. Sie werden danach laufen können und den Marathon, den Sie laufen wollen nächstes Jahr, das kriegen wir hin. Die OP kostet aber 5.000 Euro. Wofür entscheide ich mich? So, und das ist genau der Punkt auch zu dieser Positionierung. Gehe ich nur zu jemandem, der einen Sammelladen hat, einen Bauchladen hat und alles anbietet, oder gehe ich zu demjenigen, der wirklich Ahnung hat, ja, und genau auf diesem einzelnen Gebiet spezialisiert, bei Anwälten genauso. Ja, wenn ich einen Scheidungsanwalt brauche, dann gehe ich nicht zu irgendeinem Anwalt, der normalerweise auch noch Verkehrsrecht macht, Strafrecht und so ein bisschen was anderes. Und Ordnungswidrigkeiten bei Knöllchen, sondern da gehe ich zum Spezialisten, der kostet dann, der berechnet auch nicht nach Gebührenordnung, sondern da muss man ein bisschen was abdrücken, aber der sagt dann, den Krieg gewinnen wir. Ja. Also ich glaube, davor haben viele noch so ein bisschen Angst in der Sicherheitsbranche. Funktioniert aber bei einigen Firmen, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ja, die klein sind, spezialisiert.
Das war Teil 1 des Interviews mit Felix Timtschenko. Teil 2 gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.